Heute geht es um das Ende der Ausreden. Und ich erinnere mich an einen Morgen in der 12. Klasse. Ich war 17, 18 Jahre alt und ich musste wieder aufstehen, um mit dem Zug nach Derendingen bei Tübingen zu fahren, um in die Schule zu gehen. Und aufstehen war und ist eine absolute Qual für mich. Und Schule war kein Ort, an dem ich gerne war. Und am liebsten wäre ich einfach liegen geblieben. Das Problem war, das habe ich schon zuvor zu oft gemacht. Meine Fehltage waren an ein Limit gekommen. Ich hatte bereits eine ärztliche Attestpflicht bekommen. Für jede Fehlzeit musste ich nachweisen, wieso. Und es drohte eine Klassenkonferenz. Wegen mir. Also stand ich auf. Meine Eltern wussten auch Bescheid. Ich musste das Haus verlassen. Und ging zum Bahnhof. Und ich sehe mich heute noch an diesem Bahnsteig stehen und unter vollem Bewusstsein und Vollbesitz meines Verstandes steige ich einfach in den falschen Zug nach Hechingen ein. Ich fuhr einfach in die falsche Richtung. Und ich weiß heute gar nicht, kann das gar nicht mehr beschreiben, so richtig wieso, also wieso ich das gemacht habe. Vermutlich hatte ich Französisch in den ersten beiden Stunden, ich weiß es nicht. Und ich kam wieder viel zu spät in der Schule an und erzählte schon wieder irgendeine wilde Ausrede. Zu peinlich war mir die Wahrheit, dass ich irgendwie Angst hatte davor, in der Schule zu sein, dass ich eigentlich keine Beziehungen hatte, keine Freunde hatte in dieser Schule, wo ich hinging. Und die schlichte Wahrheit, dass ich unfassbar faul war und deshalb krachend schlechte Noten hatte. Und zu oft habe ich irgendwelche Dinge als Ausrede völlig missbraucht. 2 Wochen später saß ich vor der Türe eines Konferenzraums bei uns in der Schule, drin meine Lehrer, ich draußen auf diesem Stuhl sitzend an der Tür. Thema der Konferenz, Schulausschluss von Schüler Ulrich Hatter. Und ich sitze dort auf diesem Stuhl, das weiß ich noch ganz genau, und ich denke mir, du Idiot. Du weißt es doch besser. Du kommst aus einem liebevollen Elternhaus mit tollen Menschen um dich herum. Du hast überhaupt gar keinen Grund, es in deinem Leben überhaupt so weit kommen zu lassen. Du hättest Menschen um dich gehabt, die dir auch helfen würden, die es auch aus Liebe heraus tun würden. Aber du hast Ausrede um Ausrede gebraucht, wolltest den anderen und vor allem dir selber nicht ehrlich zugeben, was eigentlich los ist. Und der Stuhl, auf dem ich an diesem Morgen saß, machte unmissverständlich klar, Uli, du hast ein Problem. Und ich wusste an diesem Morgen auf diesem Stuhl, das Ende der Ausreden ist gekommen. Und ich muss es fast so formulieren, ich saß dort und dachte, das Ende der Ausreden ist endlich gekommen. Ich möchte euch mit heute in eine Bibelgeschichte mit hineinnehmen, einen Predigttext anschauen von einem Mann, der auch an das Ende seiner Ausreden gekommen ist und die Frage stellen, wie Jesus, der Auferstandene, damit umgeht und was er tut und was wir zu tun haben. Ostern ist vorbei. Jesus hat sich seinen Jüngern als Auferstandener zu erkennen gegeben. Aber es liegt noch eine unangenehme Geschichte in der Luft. Sein Jünger Petrus, der mit ihm unterwegs war, wurde kurz vor der Kreuzigung 3-mal gefragt, ob er nicht auch einer von den Jüngern ist. Und er hat 3-mal Jesus verleugnet. Da ist also noch ein Elefant im Raum, um es mal deutlich zu sagen. Petrus hat ein dickes Problem und damit auch indirekt Jesus. Und die Szene, in die wir einsteigen, spielt am See Genezareth. Petrus und die anderen Jünger sind so ein Stück weit wieder in ihr Alltagsleben zurückgekehrt. Sie fischen auf dem See, sehen Jesus, der dort auftaucht. Petrus springt ins Wasser, paddelt ans Wasser und genießt zunächst einmal das Frühstück, das Jesus dort auf einem Kohlenfeuer zubereitet hat. Und dort begegnet er ihm wieder. Und jetzt ist ganz spannend, wir gucken uns den zweiten Teil dieser Geschichte an. Jesus hat ja ganz oft Menschen verändert und auch geprägt durch seine Lehre, durch das, dass er predigt und auch Wunder tut und sie erklärt hat. Manchmal tut er das auch durch Lehre, aber nicht selten tut Jesus es auch durch Seelsorge. Und was wir jetzt gleich lesen, ist im Prinzip ein hochpräziser chirurgischer Seelsorgeeingriff von Jesus Christus. Das ist, was hier geschieht. Steht in Johannes 21 folgendes. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen, fuhr Jesus fort. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du hingehen willst. Wo du nicht hingehen willst. Sehr gut. Habe ich mit Absicht eingebaut. Aber da steht schon auch richtig, oder? Also super, 1-, kriegt ihr dafür. Jesus deutet damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Ich habe 3 Punkte mitgebracht, um das Ganze zu verstehen. Das erste ist, wir müssen das Problem begreifen, das Petrus hat. Dann gucken wir uns die Operation an, die Jesus an ihm durchführt, und ich benutze beabsichtigt dieses Wort, und dann, wie diese Heilung an Petrus tatsächlich geschieht. Das erste ist das Problem von Petrus. Was war eigentlich passiert? Ist das wirklich so ein dickes Ding? Ja, ist es. Wir müssen uns mal klar machen, Petrus war einer der 12 Jünger, aber nicht irgendeiner, sondern er gehörte zum inneren Kreis, Petrus, Jakobus und Johannes. Diese 3 waren quasi so der Inner Circle von Jesus. Petrus erfuhr mehr Nähe, mehr Einblicke und mehr Zuwendung. Man könnte auch sagen, Petrus war Jesus so nah, wie ein Mensch ihm überhaupt nur nah sein kann. Und ich finde das erstmal super spannend, überhaupt festzustellen, dass überhaupt die besten Voraussetzungen, ich hatte ja auch gute Voraussetzungen so aus einem guten Elternhaus und ich war ja auch Christ und alles, aber auch die besten Voraussetzungen keine Garantie dafür sind, dass man sich nicht verstrickt, heftigst verstrickt. Das zweite Problem ist, Petrus behauptete öffentlich, Jesus mehr lieb zu haben als alle anderen. Also nicht nur, dass er ihn lieb hat, sondern mehr lieb zu haben. Die große Schwierigkeit von Petrus war, dass er das mit großem Nachdruck vorab erklärt hatte, dass er Jesus niemals verlassen würde im Vergleich zu den vielen anderen vielleicht. Also wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und die anderen jünger Kollegen, ja, schon richtig, die waren auch nicht besonders standhaft, aber sie waren wenigstens nicht so töricht zu behaupten, es wäre bei ihnen anders. Und es ist spannend, Petrus ist blind im Prinzip auch ein Stück weit für sich selber. Also er hat das überhaupt nicht kommen sehen. Und da kann man schon sagen, ja, das ist schon eine gewisse Blindheit für sich selber. Das dritte Problem an dem Problem ist, Petrus leugnet das eben 3 Mal. Wenn er das nur einmal getan hätte, dann hätte man auch sagen können, hat ihn diese Angst in diesem Augenblick irgendwie überwältigt oder von dem Moment überrumpelt oder irgendwie sich hinreißen hat lassen zu dieser Aussage, so eine Art einmaliger Rutscher, Ausrutscher, wo hätte man sagen können, ja, so bin ich aber eigentlich gar nicht. Aber wenn du etwas dreimal tust, wenn es auch immer wiederkehrt und wenn das irgendwie auch kein Ende nimmt, dann musst du schon ehrlich zu deinem Herz sagen, das bist du und nicht irgendwas anderes oder irgendwie eine Sache außerhalb von dir, sondern dann bist das du. Ich war einfach nicht in der Schule. Da kann ich so viel ausreden finden. Das war einfach ich. Das war einfach ich. Das hat was über mein Herz ausgesagt. Und das dritte Problem von Petrus war oder ist relativ deutlich, er verleugnete Jesus sehr präzise und sehr deutlich. Im Markus lesen wir nämlich, dass er fluchte, nachdem er das dritte Mal gefragt worden ist. Also Petrus fluchte. Das ist die Frage, was fluchte er an? Fluchte er vielleicht seinen Ankläger an, der da kommt? Er hätte sich ja verraten. Flucht er über sich selber, hätte er sich auch verraten. Es ist eindeutig eigentlich, dass Petrus über Jesus fluchte. Und in einer Ehr- und einer Schamkultur, in der Loyalität eigentlich eine enorm große Rolle spielt, das können wir uns hier im Messen gar nicht so richtig vorstellen, ist das wirklich der allerletzte Beweis von, ich habe nichts mit Jesus zu tun. Also man kann eigentlich nicht deutlicher sich irgendwie abkehren und nicht deutlicher einen Schritt zurückgehen, nicht deutlicher sagen, ich nicht. Und Leute, das ist unglaublich feige, also das müssen wir festhalten, das ist unglaublich feige von Petrus und auch zutiefst beschämend, dass ihm das passiert. Und ich erinnere mich, als ich auf diesem Stuhl vor dieser Tür saß und drin diese Klassenkonferenz abging, was für eine unfassbare Scham auf meinem Leben lag, dass ich nicht die Ressource hatte in meinem Leben, die Ressource nicht aufbringen konnte, die relativ einfachsten Dinge in meinem Leben hinzubekommen. Oder ehrlich zu sein. Und wie oft ich auch das Gefühl habe, die Ressource nicht aufbringen zu können, ein Ehemann zu sein, wie man sein sollte, ein Vater zu sein, wie man sein sollte, ein Pastor zu sein, wie man sein sollte. Und das nicht, was für eine Scham da auch auf dem Leben von Petrus lag. Und ich glaube, wir brauchen nicht sonderlich viel Fantasie, um uns vorzustellen, wie für Petrus sich das angefühlt hat, als Jesus wieder am Ufer stand und er wieder in Begegnung mit Jesus kommt. Und vielleicht kannst du dem auch gut nachgehen, weil du selber in deinem Leben spürst, dass es Dinge auch in der Vergangenheit gibt, die du trägst und die ähnlich schwer auf deinem Leben liegen. Etwas, über das du vielleicht auch nicht hinwegkommst. Etwas, das es schwer macht, auch dass du mit dir selbst klarkommst. Aber, das sage ich ganz bewusst, auch wenn du dem gerade gar nicht nachfühlen kannst und du dich gerade völlig anders fühlst, ich möchte dir einen Vers nochmal deutlich vor Augen führen, steht in Jeremia deutlich, das Herz ist trügerisch über alles. Und böse, wer kann es erkennen? Und das ist eine Warnung. Das ist eine absolute Warnung. Die Bibel formuliert hier, du bist zu mehr Selbstschutz, zu mehr Gemeinheit, zu mehr Ausbeutung, zu mehr Lüge, zu mehr Selbstsucht fähig, als du im Moment vielleicht glaubst über dich. Das ist die Warnung der Bibel. Und als ich dort auf diesem Stuhl vor diesem Zimmer saß, ich war ja kein böser Mensch geworden oder so. Ich habe ja auch Jesus nachgefolgt, ich habe sogar von ihm gesprochen und keine Ahnung was. Aber ich habe Dinge gesagt, ich habe Dinge gemacht und gedacht und ich bin in Dinge hineingeraten, aus welchem Grund auch immer. Aus Angst, aus Unvermögen, aus Unwissenheit, aus Selbstschutz. Aber sie waren am Ende einfach falsch. Sie waren einfach falsch. Und du findest immer einen Grund, wieso du so bist, wie du bist. Mal ist irgendwie dein Elternhaus und die Eltern, wie sie dich erzogen haben oder ein Unrecht, das dir widerfahren ist oder eine schlechte Charaktereigenschaft, aber ich habe ja so viele andere gute. Du findest immer einen Grund, ja? Hätte ich eine andere Frau, hätte ich andere Kinder, hätte ich eine andere Gemeinde? Schon klar. Auch Petrus hätte vielleicht von irgendeinem Komplex aus seinem Leben erzählen können, aus seiner Kindheit und sagen können, ja, guck, und hier hatte ich mal Schwierigkeiten und deshalb. Am Ende bleibt es ganz schlicht. Du kannst machen, was du willst. Du hast ein Problem. Du sitzt auf diesem Stuhl und musst feststellen, egal woher es kommt und welche Erklärungen du dafür auch findest, du hast ein Problem. Und das ist extrem beschämend. Und extrem beschämend auch für diesen Petrus. Und jetzt ist spannend, wie Jesus damit umgeht. Er führt jetzt so eine Art Operation durch. Und ich gebrauche jetzt bewusst dieses etwas sperrige Wort, obwohl es im Text so überhaupt gar nicht auftaucht. Aber ich habe keinen besseren Begriff oder keine bessere Erklärung dafür gefunden, was Jesus da jetzt eigentlich tut. Weil Jesus ja nicht jetzt wie so eine Krankenschwester kommt und Pflaster irgendwie draufklebt mit wohlig warmen Worten, sondern jetzt sehr präzise Petrus zurückführt, also haarscharf führt er das Kapell jetzt und führt Petrus zurück an den Ort seines Versagens. Ist nämlich hochgradig spannend in diesem Text. Das Erste, was wir lesen, ist nämlich, dass das alles an einem Feuer stattfindet. Und das passiert nicht ohne Grund. Jesus ist an diesem Morgen nicht gekommen, hatte irgendwie das Gefühl, wir müssten mal ein Feuer anmachen und was braten, sondern der wollte ein Feuer, weil wir lesen in Lukas und in anderen Evangelien, dass Petrus am Feuer ihn verleugnet hat. Er saß da an einem Feuer. Jesus bringt Petrus zurück an diesen Ort und ihr könnt euch hundertprozentig sicher sein, dieses Feuer hat Petrus getriggert. Das war eine richtig scharfe, präzise Ansage, Schnitt von Jesus und gesagt, das ist es. Das Zweite, was Jesus tut, das ist nicht nur das Feuer, sondern er fragt ihn jetzt auch dreimal. Eben genau die Anzahl, wie Petrus verleugnet hat. Und könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das hat gesessen. Das hat gesessen. Und das erste Mal fragt er dann auch Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen Jünger? Also fügt er dieses mehr als die anderen, liebst du mich mehr als die anderen? Und führt Petrus an seinen eigenen Anspruch zurück, ich bin loyaler, ich liebe dich mehr als alle anderen. Das hat gesessen. Und das Vierte, was er tut, er spricht Petrus gar nicht mit seinem Namen Petros an als Fels, sondern er spricht ihn ja an mit seinem Ursprungsnamen eigentlich, nämlich mit Simon, Sohn des Johannes. Jesus gebraucht also hier nicht den Namen, den Petrus bekommen hat für seine Rolle, für seinen Auftrag, für seinen Dienst, für sein Amt, das er quasi innehat, sondern er spricht ihn quasi, man könnte sagen, haarscharf persönlich an. Er sagt, pack mal alles weg, was du so vor dir hast. Pack mal alles weg, was du so bist, wenn du irgendwo auftrittst. Pack das mal alles weg, jetzt geht's um dich. Es geht jetzt um dich, Simon, Sohn des Johannes. Jesus führt Petrus präzise und zielstrebig, ohne viel Geschwurbel, Schritt für Schritt zurück an den Ort seines Versagens. Und zu Recht machen wir jetzt die Feststellung, wenn ihr das mal ehrlich lest, das ist hart. Das ist richtig hart, was Jesus tut. Richtig hart. Und das ist absolut schmerzhaft, was da vor sich geht für Petrus. Der Text sagt dann nämlich eindeutig, Petrus wurde traurig. Ja, wieso wurde der denn traurig? Weil Jesus ihn dreimal fragt. War der irgendwie frustriert über das dreimal Fragen? Nein, der wurde mit jedem Schritt tiefer hineingeführt zu seinem Problem. Zu seinem Problem. Und Jesus setzt quasi das Messer, er setzt das Skalpell an. Und man könnte jetzt sagen, der dreht doch das Ding auch noch quasi grausam in ihm um. Er hört ja gar nicht auf, der setzt ihn ans Feuer, der fragt ihn dreimal, er spricht ihn mit einem anderen Namen an. Der dreht doch extra rum. Nee, tut Jesus nicht. Das macht Jesus nicht, so absichtlich grausam einmal nochmal herumdrehen. Aber es wäre auch nicht ehrlich zu sagen, wenn ich sagen würde, Jesus begegnet dir immer nur so mit Barmherzigkeit und legt dir da ein Pflaster drauf und mit liebevoll tröstenden Worten. Nein, Jesus geht mit dem Messer in dein Leben, um dich zu retten. Um dir dein Herz zu zeigen, um offen zu legen, was wirklich in dir los ist. Und das tut er durch die Bibel, das tut er durch den Heiligen Geist, das tut er durch Freunde, die bereit sind, überhaupt die Wahrheit in dein Leben hineinzusprechen. Und manchmal tut er es auch über die Umstände deines Lebens, aber er tut es. Denn Jesus weiß, du kannst nicht wirklich geheilt werden, wenn du nicht auch die Tiefe dessen erkennst, was in dir eigentlich auch tobt und ist. Und das ist sozusagen der erste Teil der Operation, dass Jesus präzise das Skalpell ansetzt und sagt, hier ist dein Problem. Er ihn zurückführt an den Ort dessen, was los ist und aufdeckt, was im Leben von Petrus los ist. Und jetzt ist spannend, was ist eigentlich der Job jetzt von uns? Also ich bin ja kein Arzt, aber ich glaube, die Grundvoraussetzung für eine gelungene Operation ist, dass der Patient jetzt Folgendes tut, nämlich stillhält. Ich bin ja kein Arzt, aber ich gehe schwer davon aus, dass eine Operation gelingt oder besser gelingt, wenn der Patient stillhält. Sonst verletzt, hört mir gut zu, sonst verletzt der Blick von Jesus, verletzt die Operation, die er an dir durchführt, verletzt dich noch mehr, wenn du jetzt zappelst. Wenn das Messer hineingeht und Jesus dir deine Sünde zeigt, dann ist es ein ganz einfacher Job, stillhalten, damit das, was jetzt geschieht, dich nicht neu verletzt, sondern tatsächlich heilt. Und das Spannende ist, was Petrus tut, er hält still. Petrus hält still. Und das geistliche Wort, was man dafür jetzt gebrauchen könnte, was dort eigentlich geschieht, ist, man könnte auch sagen, Buße. Es gibt ja unglaublich viele Beschreibungen für Buße, was es ist und Umkehr und 180 Grad. Du hast bestimmt auch eine. Für mich ist Buße stillhalten, wenn Jesus an dir handelt. Stillhalten, wenn Jesus an dir handelt. Paulus beschreibt es mal im Korintherbrief folgendermaßen. Er benutzt das Wort Schmerz an der Stelle oder auch Traurigkeit oder Bedrängnis, kann man auch übersetzen. Er sagt, denn ein Schmerz, wie Gott ihn haben will, bringt eine Umkehr hervor, die zur Rettung führt und die man nie bereut. Den Schmerz hingegen, den die Welt empfindet, bewirkt nur der Tod. Es gibt also zwei Arten von Schmerz oder von Traurigkeit. Einen göttlichen Schmerz, der zu Heilung führt, wenn du stillhältst. Und einen weltlichen Schmerz, der einen nur noch mehr zerstört, wenn du anfängst zu zappeln. Der einen nur noch mehr in zum Beispiel Bitterkeit oder Selbsthass oder Wut führen kann. Und Petrus, wenn wir ihn anschauen, sehen wir echte Buße, wir sehen echte Traurigkeit. Weil erstens, er macht keine Ausreden, er hält still. Er hätte auch sagen können, mit seinem ganzen Körper, mit seinem ganzen Wesen, hätte er zappeln können, sagen können, hör mir zu, Jesus, so war das nie gemeint. Ich bin das überhaupt gar nicht. Ich hätte irgendeine Ausrede gefunden, wie er überrumpelt worden ist oder wie er da hineingetrieben worden ist. Oder er hat doch eigentlich schon gesagt, dass ich dich lieb habe. Er hätte sich verteidigen können, er hätte jede Ausrede bringen können. Er hätte sagen können, ich hatte einen Komplex in der Kindheit, irgendwas ist mit mir passiert. Das würde vielleicht auch alles stimmen, aber er hält nicht still. Er hätte wieder versucht, dort rauszukommen und hätte unter dem Blick von Jesus mehr Schmerzen erlitten, als dass er geheilt wird. Was er aber auch nicht tut, also er bleibt still. Was er auch nicht tut, ist quasi so in sich zusammenzubrechen und sagen, oh Herr, ich bin ja wirklich so schlecht. Ich habe wirklich alles an die Wand gefahren. Ich bin selber so furchtbar. Er versinkt nicht in Selbsthass und nicht in Selbstmitleid, sondern er hält einfach still. Er hält es einfach aus, wie Jesus ihn inspiziert und sagt, da ist das Problem. Er versucht sich nicht zu rechtfertigen und versucht auch nicht zusammenzubrechen, sondern er hält einfach still und das ist Buße. Er hält unter dem Blick von Jesus einfach mal still. Wer weltliche Traurigkeit sieht nämlich, oder weltlicher Schmerz sieht immer auf sich selbst. Der sagt immer, ich halte den Schmerz nicht aus, ich fühle mich so schrecklich, ich muss mir irgendwie was verschaffen, um irgendwie da rauszukommen aus der Nummer. Ja? Das Zentrum dieses Schmerzes ist immer noch das eigene Ich. Drehst du dich immer noch um dich? Du bist im Selbstmitleid dann vielleicht aufgewühlt, aber du bist aufgewühlt wegen dir selbst, wegen deines Schlamassels, in dem du jetzt gelandet bist. Und was du eigentlich denkst, ist, wie komme ich da wieder raus? Und Gott wird eigentlich nur zu dem, der deinen Schmerz beenden soll. Echte Buße dagegen ist traurig darüber, dass man ihn verletzt hat. Nicht, dass du verletzt bist, sondern dass man durch sein Leben und durch das, was man getan hat, ihn verletzt hat. Da geht es um ihn, nicht um dich. Dass man ihm untreu geworden ist. Dass man ihm Schmerzen zugefügt hat. Dass man ihn betrübt hat. Echte Buße, da bleibt man still vor Gott. Man bringt keine Ausreden. Aber man versucht sich auch nicht selbst zu erniedrigen und irgendwie die Vergebung sich zu verdienen, indem man irgendwie sagt, oh, guck mal, wie zerknirscht ich jetzt über das bin, was geschehen ist. Ich bereue es ja wirklich so arg. Nimmst du mich wieder an? Nein. Echte Buße geschieht, wenn dich der klare Blick Jesu trifft und du stillhältst. Und Heilung erfährst du durch. Wenn du meinst, zappeln zu müssen unter dem Blick von Jesus, und der ist scharf und der ist klar, dann wirst du dich mehr verbrennen daran, als dass es dich heilt. Buße ist stillhalten, wenn Jesus an dir handelt. Und dann fängt die Heilung an. Jesus fragt ja dreimal, hast du mich lieb? Und das ist nicht das Einzige, was er ihm sagt, sondern er sagt auch dreimal, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Und die Schafe und die Lämmer, das ist ein Bild für das Volk Gottes, für die Gemeinde. Und der Hirtendienst ist eigentlich der Leitungsdienst dieser Gemeinde. Und was Jesus hier sagt, ist atemberaubend. Er sagt, du hast versagt, du hast schwer versagt, sagt er. Du bist tief gefallen und gerade dir vertraue ich jetzt meine Herde an. Das ist eine atemberaubende Aussage von Jesus. Jesus' Botschaft an Petrus lautet, du bist einer der größten Versager unter meinen Jüngern. Aber wenn du dein Versagen in meine Gnade hineinlegst, dann kann genau dieses Versagen zu etwas werden, das dich zu einem besseren Leiter macht. Wenn du dein Versagen in die Gnade Gottes hineinlegst, dann kann daraus etwas werden, das dich zu einem besseren Leiter macht, zum besseren Menschen. Weil ein Mensch, der seine eigenen Schwächen kennt, vielleicht auch das menschliche Herz anders von anderen besser versteht. Weil ein Mensch, dessen Identität nicht mehr auf seine Leistung beruht, weder überheblich sein muss, noch zerbrochen sein muss. Weil ein Mensch, der weiß, dass er nur durch Gnade lebt, demütig und zugleich mutig sein kann. Diese Religion oder Moral sagt immer, deine Stärke bringt dich in Kontakt mit Gottes Gnade und Kraft. Das Evangelium ist krass. Es sagt, deine Schwäche bringt dich in Kontakt mit der Gnade und der Kraft Gottes. Das ist völlig verrückt. Nicht das, wo es in deinem Leben oder als Christ gut läuft, wo du brillieren kannst, bringt dich in Kontakt. Nee, die Stelle, die du am liebsten vielleicht verdecken würdest, die keiner ahnt, die ist der Ort, wo du am tiefsten in Berührung mit der Gnade Gottes kommst und eben auch mit ihm und seiner Stärke. Paulus bringt es ja mal auf den Punkt, wenn er sagt, der Herr ist in den Schwachen ist er mächtig. Der Schwachheit ist er mächtig. Nach dieser feinen und präzisen Operation von Jesus an Petrus lesen wir dann noch einen spannenden Vers, nämlich, wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hin willst. Und das Johannesevangelium erklärt dann auch ausdrücklich, dass Jesus damit auch andeutet, auf welche Weise Petrus dann auch sterben wird. Und wir wissen das aus außerbiblischen Quellen auch oder christlichen Frühüberlieferungen, dass Petrus sehr wahrscheinlich als Märtyrer am Kreuz gestorben ist. Jetzt ist es spannend, aber in diesem Vers ist es viel mehr als nur eine Vorhersage über den Tod von Petrus, was Jesus hier tut, sondern Jesus gibt ja eigentlich eine Beschreibung für ein christliches Leben überhaupt. Er sagt, vorher lebst du selbst für dich, stehst du eigentlich so da. Du gürtest dich selbst, du guckst nach dir selbst, du gingst, wohin du willst, du hattest dein Leben im Blick, so. Aber wer Christus nachfolgt, nimmt sein Kreuz auf sich. Ich weiß nicht, welches Bild du immer im Kopf hast, wenn dieser bekannte Vers kommt, nimm dein Kreuz auf dich. Also ich sehe da immer mich, wie ich da irgendwie schwer beladen irgendwas hier hinten drauf bekomme und dann marschiere ich irgendwie trotz allem. Und das ist auch nicht falsch, also da steckt auch was drin. Aber wenn wir diesen Vers nehmen, wie Jesus das auch beschreibt, dann ist das eigentlich eine ganz andere Haltung. Ja? Nämlich dann ist es das Kreuz auf sich zu nehmen, das, was Petrus auch offensichtlich hautnah an seinem eigenen Körper, an seinem eigenen Leib am Ende seines Lebens erfahren ist, ist Folgendes zu tun. Das ist sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das ist eine völlig andere Haltung. Deine Hände sind angenagelt und es ist eine Haltung, in der du völlig verletzlich auch bist und ein Stück weit völlig ausgeliefert. Und die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass es genauso ist. Du lebst nicht mehr für dich, sondern du nimmst das Kreuz auf dich. Und du fragst dich jetzt plötzlich, Herr, wie kann ich dir dienen? Wie kann ich den Menschen dienen in meinem Umfeld? Dein Geld, das du besitzt, ist völlig ausgeliefert. Es ist nicht nur noch dein Geld. Die Zeit ist nicht mehr nur deine Zeit. Die Kräfte, die du besitzt, sind nicht mehr nur deine Kräfte. Das ist das, was Jesus hier anstößt. Du öffnest dich, du wirst auch verletzlich, du lebst nicht mehr nur für dich selbst, sondern für ihn und andere. Und das ist auch der Grund, wieso aus Petrus, einem selbstbezogenen und feigen Mann, ein guter Hirte wurde. Er sah, dass Jesu Arme für ihn offen angenagelt worden waren und das befähigt ihn, den Rest seines Lebens selbst mit offenen, angenagelten Armen auch für alle anderen da zu sein. Diese Heilung an Petrus, dass er wirklich dieser Hirte wird, der mit dieser Kirche auferbaut, beginnt mit einer präzisen Operation von unserem Herrn. Präzise geführt an die Stelle des Problems. Und wenn du dich immer gefragt hast, was soll ich tun, Herr? Wie kann ich bereuen? Wie ist die Haltung? Ich habe mal einen Tipp für dich. Unter dem Blick Jesu, mal stillhalten. Mal stillhalten. Und erleben, was es bedeutet, für und mit ihm auch gekreuzigt zu sein. Das macht dich verletzlich, ja. Aber es sorgt auch für etwas Unglaubliches. Du bist genauso berufen wie Petrus, Hirte zu sein in dieser Welt. Als ich vor 20 Jahren auf diesem Stuhl saß, vor diesem Konferenzraum, und die Lehrer über mich sprachen, war mir völlig klar, das Ende der Ausreden, es ist endlich gekommen. Und ich wusste, wenn ich gleich in diesen Raum eintrete, dann wird alles auf den Tisch kommen. Und dann wird es sich anfühlen wie Messer, die tief eindringen, die tief eindringen. Und ich hätte zappeln können. Mir wäre schon was eingefallen, ich bin kreativ genug. Mir wäre irgendeine Ausrede eingefallen. Ich hätte irgendein Trauma, irgendeine Geschichte herbeigezogen. Wieso und weshalb und warum ich die einfachsten Dinge des Lebens nicht hinbekomme. Ich hätte auch in Selbstmitleid oder Bitterkeit versinken können. Hätte ich hingekriegt. Ich schwör's euch, das wäre kein Problem für mich gewesen. Ehrlich. Aber ich wusste, alles zappeln bringt mich nur weiter in diesen Schmerz. Alles tun, was du jetzt willst, was du jetzt machst, es geht einfach nur tiefer, es wird nur noch schlimmer. Ich wusste, der Tag der Wahrheit ist gekommen. Und es waren schmerzhafte 25 Minuten. Aber ich habe dort die Kostbarkeit gelernt, stillzuhalten. Und ich bin heute noch erstaunt, dass Jesus ausgerechnet Lehrer gebraucht hat in meinem Leben. Ausgerechnet Lehrer. Und es sind so oft genau die, die du dir eigentlich nicht wünschst. Die dir das irgendwie offenlegen. Und dann zappelst du und wucherst und es wäre so viel heilsamer, du würdest stillhalten. Weil der dich da anschaut, der ist ja am Kreuz schon für dich gestorben. Und in all seinem Blick, der so scharf ist, der so präzise ist, liegt diese unglaubliche Liebe, die schon mitschwingt und sagt, hey, warum ist dein Problem? Ich habe dann tatsächlich weiß gar nicht wieso, nochmal eine Chance bekommen. Es war echt, ich habe es wirklich bis zum Letzten gereizt. Und ich habe noch mal eine Chance bekommen, das weiß gar nicht wieso. Und es war so gut, einfach still zu halten. Und ich konnte nur noch sagen, es stimmt. Ihr habt recht. Und ich schaffe es nicht. Und ich brauche Hilfe. Amen.
This is a house of worship. This is a place of prayer.